Aber es macht einen Riesenunterschied, ob man dabei sitzt, seine Argumente, seine Themen einbringt oder nicht.
Ehrlich gesagt.
Business Backstage.
Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente.
Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist.
Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Diesmal zu Gast Doris Hummer, Präsidentin der Wirtschaftskammer Oberösterreich. Unternehmerin, Mutter, Vorbild, Reibebaum, Realistin. Wir reden über Mut, über Ehrlichkeit und über das Anpacken. Aber auch über Erschöpfung, Systemgrenzen und darüber, wie viel Veränderung der Status quo wirklich verträgt. Kein Schlagabtausch, kein Schönreden, sondern ein ehrliches Gespräch über Herausforderungen, Erwartungen und die Frage, wie man bei all dem noch bei sich bleibt. Möchtest du endlich deinen eigenen Business-Podcast starten, ohne dich in Technik und Theorie zu verlieren? In meiner 5-Tage-Challenge lernst du für nur 57 Euro Schritt für Schritt, wie du von der ersten Idee bis zur veröffentlichten Episode kommst. Inklusive Workbook, Videoanleitungen und Praxistipps. Hol dir jetzt direkt Zugriff. Den Link findest du unten. Alles, wir haben uns geeinigt. Ich darf per Du sein. Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ich fange mit einem bewährten Spielchen an. Drei Sätze, die du mir bitte vervollständigst. Ehrlich gesagt freut mich das.
Ich heute da bin.
Wunderbar. Ehrlich gesagt ärgert mich das.
Ach Gott, wo fange ich an? Ehrlich gesagt ärgert mich, dass wir noch immer in einer Rezession feststecken.
Ehrlich gesagt müsste dringend mal gesagt werden.
Dass wir nicht so weitermachen können, wie wir es gewohnt sind.
Inwiefern?
Vor allem in wirtschaftlicher Hinsicht. Das ist mein Hauptjob sozusagen, ja, Interessensvertretung natürlich. Der Wirtschaft zu sein, Unternehmerin. Wir müssen mit den Menschen ehrlich sein, dass es einfach jetzt Zeit ist, gewisse liebgewonnene Systeme auch zu hinterfragen und neu aufzustellen. Ob es um ein Pensionssystem geht, ob es um auch unsere Systeme in der Entscheidung über die Lohnerhöhungen pro Jahr geht. Mhm. Wir stecken in einer Rezession, nach 3 Jahren noch immer, und da werden wir in manche Bereiche hineinschneiden müssen, die halt auch spürbar sind.
Jetzt bin ich bei der Recherche über den Satz gestolpert, den Fortschritt verdanken die Menschen den Unzufriedenen. Wie unzufrieden bist?
Auf einer Skala von 1 bis 10 im Moment würde ich fast eine 6 oder 7 nehmen. Und ich glaube, das ist auch das Grundgehen jedes Unternehmers. Man muss immer sozusagen sich wieder Ziele setzen können. Mhm. Und wenn man sich Ziele setzt, gibt es immer irgendwelche Situationen, die einem nicht gefallen, ja, wo man eben unzufrieden ist, wenn man es besser machen möchte. Mhm. Und daher kommt auch dieser Spruch oder diese Überlegung. Und deswegen hat mir dieses Zitat, das ist nicht von mir, so gut gefallen. Erst wenn man immer wieder versucht, es besser zu machen, dann kann man einen Level von gewisser Zufriedenheit erreichen.
Jetzt hast ja du eine breite Karriere gekriegt und wir sind ja auch nicht am Ende. Also mal schauen, wohin es noch gehen kann.
Ich bin schon sehr zufrieden.
Das kann ich mir vorstellen, das wäre definitiv auch. Und so eine Frage, die immer wieder bei verschiedensten Menschen sitzen, mit verschiedensten Hintergründen, die alle in irgendeiner Art und Weise erfolgreich waren. Und ich frage dann immer gern auch nach, hat sowas wie einen Plan gegeben?
Nein, es hat keinen Plan gegeben, dass ich einmal in die Politik gehen möchte, dass ich einmal Wirtschaftskammerpräsidentin sein möchte. Es war immer eher das mutig zugreifen, auch wenn Chancen sich ergeben, mhm, glaube ich. Also das ist schon, also Herausforderungen reizen mich, ja. Und das war eigentlich immer der Ansporn, warum ich selber ein Unternehmen gegründet habe, warum ich auch damals, wie ich sofort als Quereinsteigerin in die Regierungsfunktion geholt worden bin, mich drüber getraut habe, weil ich mir immer Gedanken gemacht habe, was kann schlimmstenfalls passieren. Ja, immer, was, mhm, ist sozusagen der Worst-Case-Szenario. Wenn man sich das verdeutlicht und dann sagt, okay, wenn das eintritt, mit dem könnte ich leben, mhm, oder da gibt es dann wieder sozusagen eine andere Möglichkeit, dann habe ich es meistens gemacht.
Das erinnert mich tatsächlich an meine Geschichte, wie ich gegründet habe, weil ich habe mit fast 10 Jahren hingefircht, mhm, dass ich es endlich tue. Und bei mir war es dann, ich glaube, die 4-Stunden-Woche, wo irgendwo der Satz drinnen steht, stell dir vor, was ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn du unter der Brücke landest, was würdest du tun, um aus der Situation rauszukommen? Und da bin ich dann irgendwie, das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, in Wirklichkeit genau so ist es. Jetzt, du hast gerade gesagt, mutig die Dinge in Angriff nehmen. Wie viel Mut hat es jetzt braucht, da wirklich einzusteigen? Zuerst politisch, dann jetzt auch in der Interessensvertretung. Man weiß ja, es gibt ja dann auch andere Strömungen, man hört ja nicht nur nette Sachen. Ich weiß, sowas mag auch mich, wenn wer mich nicht mag.
Das Gute ist, man weiß am Beginn, wenn man zum Beispiel Funktionen übernimmt, nicht immer das ganze Paket. Ja?
Okay.
Weder die guten noch die schlechten Sachen. Es ist immer so der Einserwitz sozusagen bei den Funktionen, wo ich ja auch immer wieder Menschen suche, die mitarbeiten oder wie ich damals auch in die junge Wirtschaft gegangen bin, brauchst du nicht viel Zeit dafür, so nach dem Motto, ist nicht sehr aufwendig. Und dann kommt man drauf, okay, na, das ist aber schon, wenn man es richtig machen möchte, braucht man natürlich Zeit dafür. Und natürlich mit jeder Funktion, wo du in der ersten Reihe stehst, bekommst du auch als erstes die Pfeile ab. Du hast auch die Schulterklopfer, natürlich. Du erlebst auch total viel Bereicherndes und Schönes. Und das habe ich heute noch, dass mir den Leute, die ich treffe, dann ansprechen auf Situationen, wo ich weiterhelfen konnte oder wo sie inspiriert waren über Themen, die ich angesprochen habe oder die wir vorangetrieben haben. Und das ist das Schöne an dem Job. Also jede Medaille hat zwei Seiten. Wichtig ist, dass die guten Dinge überwiegen. Ja, und dass man die auch wirklich erleben darf und dass man die auch zulässt. Und dann gibt es natürlich immer in der Öffentlichkeit, wenn du stehst, auch Schattenseiten. Aber mit denen lernt man auch umzugehen mit der Zeit. Am Anfang, wie du gesagt hast, ist das manchmal, wow. Also die ersten paar negativen Kommentare, die man so abbekommt, meistens völlig ungerechtfertigt, haben nichts mit der Sache zu tun. Die beschäftigen einen, ja. Aber mit zunehmender Zeit weiß man sie einzuordnen und man hat auch Schutzmechanismen, ja, die man auch anwenden soll. Gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, braucht man ein gutes Team um sich herum. Man muss sich nicht mit jedem blöden Kommentar beschäftigen. Und das lebe ich eigentlich ganz gut. Ich habe tolle Menschen um mich herum, die mich auch manchmal schützen oder die mir dann auch wieder mal gut zureden, wenn ich mich über etwas sehr ärgere. Aber die bereicherten Erfahrungen, die guten Erfahrungen, die überwiegen sicher das Zehnfache, wenn nicht mehr.
Wie hältst du denn das präsent? Weil man kann ja leicht einmal abgleiten, ich kenne das aus eigener Erfahrung, dass man halt dann, wenn man mal so in einem Dudel drinnen ist und dann sieht man nur noch das Negative und eben genau das Positive nicht, was ja die Kraft eigentlich dann in sich hätte. Ja. Aus Strategien bis zu dem kommst?
Gute Frage. Also ich glaube, man kann vor allem dann erfolgreich sein, wenn man auch so seine Felsen in der Brandung hat, wo man sich immer wieder mal darauf zurückziehen kann, wo man sagen, da ist so heile Welt. Ja? Und für mich ist es die Familie zum Beispiel. Wenn da alle gesund sind und alles gut läuft, dann hält man eigentlich im Job wahnsinnig viel aus. Schwierig wird es immer dann, wenn man mehrere Baustellen hat. Das sagt auch gerade wenn es um mentale Erkrankungen geht, das hat immer etwas damit zu tun, dass es an zwei, drei Stellen im Leben brennt, ja? Wenn man sozusagen aus der Bahn geworfen wird. Und so ist es umgekehrt genauso, wenn man so seine Bereiche hat, die einem immer wieder Kraft geben, ob es die Freunde sind, der Austausch ist, ob es das Team ist, mit dem man arbeitet und die Familie ist, dann kann man eigentlich ganz viel bewältigen. Und für mich ist es ganz sicher, meine Familie, mein Partner, mein Sohn, wenn die gesund sind und wenn ich nach Hause komme, das gibt immer Kraft.
Jetzt ist ja so im Leben, dass man rückwirkend dann Dinge besser versteht. Komme jetzt irgendwie in ein Alter, wo so irgendwie so die ersten Erkenntnisse sich schon langsam einstellen. Gerade so Momente geben, die jetzt irgendwie die junge Doris anders bewertet hat oder anders gefragt hat, so Ereignisse geben, die besonders geschliffen haben.
Ach, sicher ganz, ganz viele. Also viele Dinge, die ich auch, wie ich begonnen habe zu führen, ich erzähle die Geschichte ganz gern, weil es so bei mir hängen geblieben ist. Ich bin in eine Führungsrolle gekommen, damals im elterlichen Unternehmen. Nach meinem Studium bin ich da eingestiegen und habe halt da im Personalbereich und im Führungskräftetrainingsbereich. Ich tue den Menschen was Gutes und wir machen Trainings und Weiterbildung. Und das ist ja spannend, wenn man sozusagen immer wieder was Neues dazulernen kann. Und habe da auch gemeinsam mit einem Trainer zusammengearbeitet. Wir haben so kleine Büchlein ausgeteilt, sozusagen, wie werde ich zur besseren Führungskraft, so nach dem Motto. Vielleicht 10 Seiten gehabt und auf diesen Workshop und auf dieses sozusagen diese Wochenendlektüre, die ich da ausgeteilt habe, hat mir die erste Führungskraft gekündigt. Und ich war perplex, wie das sein kann. Und habe einfach lernen müssen, auch in meiner Führung, nicht immer von sich selber auszugehen. Was mir selber lustig ist, jeden Tag was Neues zu tun. Und ich wär todunglücklich, wenn ich also wirklich immer dasselbe machen müsste und sozusagen da nicht mich auch weiterbilden könnte. Andere Menschen genießen das aber. Die sind Experten in ihrem Bereich. Die können das perfekt kommen am Tag in der Früh in die Arbeit und sagen, ich weiß, was heute auf mich zukommt. Das mache ich sehr, sehr gut. Das kann ich. Aber lasst es mir in Ruhe mit irgendwelchen neuen Geschichten. Ja? Und Menschen richtig einzusetzen, richtig zu kennen und auch dahinter zu schauen, ist eine der ganz wesentlichen Erfahrungen, die ich gemacht habe, dass man immer darauf achten soll, dass man die Leute in der richtigen Funktion hat und nie mit dem eigenen Selbstbild eins zu eins auf andere Menschen zugehen. Blöder kann man es gar nicht machen.
Wie versuchst du das einzuschätzen? Weil das ist ja nicht immer offensichtlich. Wenn ich jetzt an meine eigene Karriere zurückdenke, weiß ich, ich bin damals in einem Geschäftsbereich gewesen, habe 1,5 Jahre den Geschäftsbereich aufgebaut, um dann gesagt zu bekommen, du kriegst jetzt eine Chefin. Wo natürlich das Ziel war, die Bereichsleitung dann zu machen. Das hat sich dann nach einem Monat erledigt, weil sich dann Dinge klargestellt haben einfach in der Situation. Aber ich war schon ordentlich beleidigt, dass das nicht von Haus aus die Einser-Variante war. Also das hat einen Knacks gegeben.
Ja.
Was hätten meine Führungskräfte, oder was wenn du damals meine Führungskraft gewesen warst, wie warst du umgegangen damit?
Es ist jetzt schwer, die jeweilige Situation genau zu analysieren, aber ich glaube, es ist wichtig, die Frage, hat die Führungskraft gewusst, dass du damit gerechnet hast, dass du den Job haben möchtest oder nicht? Und dann ist die Frage, aus welchen Gründen hat es nicht gemacht? Es kann schlichtweg einfach Unvermögen sein, zu erkennen, dass da Potenzial da ist. Oder nicht darüber sprechen. Das ist auch oft gefährlich, dass man es einfach nicht anspricht, sondern dann halt einfach vollendete Tatsachen stellt, was meistens das Schlechteste ist. Und ansonsten glaube ich schon, dass man ganz oft auch erklären kann, warum man vielleicht nicht glaubt, dass der Schritt jetzt der richtige wäre, aber andere Perspektiven aufzumachen. Das hätte ich versucht zumindest.
Jetzt bist ja du eine der ersten Frauen in einer Position und dieses Bild der starken Frau in der Wirtschaft wird ja jetzt doch immer präsenter. Man merkt, also ich hätte den Eindruck, die Stimmen werden lauter. Auch da bist du ja damals ins Amt gekommen und dann warst du halt irgendwie auf einmal da. Wie hast du dich da eingefunden? Weil natürlich bist du dann an der Spitze, du kriegst die Pfeile ab. Hast du einen Unterschied gemerkt zu Männern in selber Position oder ist sie durchgegangen?
Es ist wie sehr oft gefragt, ob das sozusagen als erste Frau irgendwo eine Funktion, wie zum Beispiel Kammerpräsidentin zu sein, etwas verändert hat oder anders ist. Für mich persönlich nein. Weil ich kenne es ja nicht anders. Ja. Also ich kann diese zwei Dinge nicht trennen. Ich bin Frau und ich bin Präsidentin. Gibt es Männer, die sich damit schwer tun? Ja. Ja, die gibt es auch heute noch. Und das muss man wissen als Frau. Also ich bin ja da vielleicht auch früher als junge Frau etwas blauäugig gewesen. Also auf die Idee bin ich ja gar nicht gekommen, dass jemand rein aus dem Grund heraus, weil jemand eine Frau ist, ein Problem damit hat. Hat natürlich etwas mit Sozialisierung zu tun. Das ist nicht böse gemeint von denen, sondern die sind es nicht gewohnt, dass vielleicht eine Frau als Chefin auf einmal da ist. Ja. Aber ich muss sagen, ich habe in meinem ganzen Leben nie aufgrund meines Geschlechts das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo benachteiligt gewesen wäre oder dass ich eine Chance nicht bekommen hätte. Ganz im Gegenteil, es war manchmal sogar ein Wettbewerbsvorteil, weil man eben, weil es von wenn es um die Auswahl gegangen ist, viele Männer und vielleicht nur eine oder zwei Frauen. Also so gesehen war es vielleicht auch ein Wettbewerbsvorteil da oder dort. Aber, und das erlebe ich auch heute noch, weil es kommen natürlich manchmal solche Aussagen. Ich werde nie vergessen, ich war mal bei einer Unternehmensehrung in Deutschland draußen bei einem großen Industrieunternehmen und der Senior-Geschäftsführer, der mir da ganz stolz auch von seinem Betrieb erzählt hat, und dann habe er mir auch gesagt, was ich mache, dass ich das Unternehmen von meinem Vater übernommen habe. Mhm. Und wie aus der Pistole geschossen kam von diesem, ich schätze jetzt mal, war da irgendwas zwischen 70 und 80, ob ich gleich keinen Bruder hatte. Ja. Und in dem Moment musste ich richtig lachen, weil ich habe einen kleinen Bruder, also klein unter Anführungszeichen, klein ist er nicht mehr, aber er war 16 Jahre jünger und deswegen wird immer der kleine Bruder sein. Und also innerlich musste ich mich wirklich abhauen, aber das ist die Denke ja, dieser Generation. Und mit dem kann man aber auch spielen. Ja? Also da braucht man sich nicht fürchten davor.
Jetzt. Ich halte ja total viel von menschlich sein, von authentisch sein. Das ist so das Leitthema, das bei mir über allem immer drüber steht. Und ich habe jetzt im Podcast verschiedenste Geschichten gehört. Der Philipp Marathana, der erzählt hat, dass er vor einem Webinar oder in einem Webinar eine Panikattacke gekriegt hat. Ich habe Michi Lindner da sitzen gehabt, mit dem über seine Geschichte geredet haben, dass er aus der Politik geht, weil er für seine Familie da sein will. Und. Also zahlreiche Geschichten. Siehst du da einen Unterschied zwischen, und ich tue mir jetzt frei in der Formulierung, weil Schwäche, also ich meine jetzt nicht als schwächlich, aber einfach Schwächen, wo es einem vielleicht einmal nicht so gut geht, als Frau dann nur mal viel mehr Angriffsfläche bieten würde?
Sicher. Na, ist so, ganz sicher. Also du bist als Frau in einer Führungsfunktion, das habe ich damals vor allem als Landesrätin erlebt, alle Scheinwerfer auf einen, ja. Als einzige Frau in der Landesregierung, dann noch sehr, sehr jung. Ich war damals erst 37 Jahre alt, wie ich in die Regierungsfunktion gekommen. Völlige Quereinsteigerin, keine Vorerfahrung, weder in der eigenen Partei, noch in der Regierungsfunktion. Mhm. Also ich musste mir das sehr, sehr hart erarbeiten. Und jeder hat nur gewartet, dass ich Fehler mache. Und ich werde nie vergessen, einen Satz, den damals Christoph Leitl zu mir gesagt hat, noch, da war ich vielleicht ein halbes Jahr in der Landesregierung, ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Doris, ich muss dir gratulieren, du hast noch keinen Fehler gemacht. Und ich war in dem Moment so enttäuscht, weil mir dachte, wenn das das Einzige ist, was aufgefallen ist, dass ich keine Fehler mache und nicht die Dinge, die ich gut mache, ist es eigentlich total schade, wie Politik tickt. Aber so ist es. Der Politik wird ganz stark darauf geachtet, wer hat was Falsches gesagt, getan, gemacht und viel weniger auf das geachtet, was Positives, Gutes auf den Weg gebracht worden ist. Und das war für mich eine ganz wesentliche Erkenntnis, wenn es um Politik geht.
Wie lösen wir es auf? Weil jetzt, ich sehe es ganz im Kleinen. Und für mich ist so das Beispiel auch so mein eigener kleiner Kosmos. Wir sind jetzt, meine Frau ist Teilzeit beschäftigt, übernimmt natürlich mehr Zeit in der Care-Arbeit, sie ist angestellt, ich bin selbstständig, ich kann es an gewissen Stellen richten, aber sicher nicht 1:1 gleich. Wie lösen wir es auf? Weil ganz ehrlich, ich würde schon gehen, es geht halt ganz objektiv betrachtet, war es nicht gegangen, dass ich einfach sage, so mache jetzt einmal das Geschäft zu für ein Jahr.
Aber was lösen wir auf?
Wie lösen wir es auf, dass Männer und Frauen jetzt irgendwie auf
gleichen
wirklich
Level?
Das gleiche Level kommen?
Ich glaube, ehrlich gesagt, wir sind dort. Ich sehe das nicht mehr so, dass das unterschiedlich ist. Es ist ja, dass man, wenn man Kinder hat, sich das etwas aufteilt, dass man nicht beide Vollzeit arbeiten, das ist ja völlig legitim. Ja? Und das möchte ich auch mal zurechtrücken. Wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo wir wirklich einen Luxus haben, was Karenzmöglichkeiten betrifft. Das gibt's auf dieser Welt, in Deutschland und in der Schweiz noch ein bisschen, und dann sind wir zusammengerammt. Ja? In Amerika, glaube ich, darfst du 14, ich nagel mich nicht fest, ich weiß es nicht, aber ich glaube, da darfst du vielleicht maximal 4 Wochen Krankenstand haben, und das war's nach der Geburt deines Kindes. Wir haben hier wirkliche Privilegien. Und es ist völlig legitim, dass man sich das auch als Paar gut aufteilt, man sagt, okay, wie managen wir das auch gut? Wo wir ein Problem haben, ist, dass man sagt, okay, Teilzeit auch dann, wenn man keine Care-Pflichten hat, wenn es jetzt um Kinder geht, Eltern geht, weil das Sozialsystem darauf fußt und so halt tickt bei uns im Land, jeder bekommt alles Und finanziert wird es durch Vollzeitarbeit. Mhm. Ja? Und wenn wir sagen, okay, wenn wir viele in der Gesellschaft haben, die sagen, naja, für mich reicht aber Teilzeit, weil da komme ich gut durch, kriege ich vielleicht sogar einen Mitkostenzuschuss und dergleichen, dann geht sich halt das Sozialsystem einfach nicht mehr aus. Das ist die Ehrlichkeit, die es braucht. Und da geht es nicht darum, jemanden einen Vorwurf zu machen, weil er 30 Stunden arbeitet oder 20 Stunden arbeitet anstelle von 40 Stunden. Nur unser System ist falsch. Wir belohnen halt diejenigen, die 20 Stunden arbeiten, vom Steuersystem her. Mhm. Und diejenigen, die Vollzeit arbeiten, Überstunden machen, bestrafen wir, weil die sind Spitzensteuersatz und da bleibt dann unterm Strich nicht viel übrig. Und das ist das, was wir verändern müssen, aber nicht, weil das eine besser als das andere ist. Wir brauchen nur einen klaren Zugang, wie gehen wir um mit dem Sozialsystem, was können wir uns dann noch leisten, wenn weniger eingezahlt wird in Summe, beziehungsweise wie animieren wir vielleicht statt 20 Stunden, 25 Stunden zu arbeiten oder wenn ich Vollzeit arbeite, auch noch Überstunden zu machen, denn wenn ich möchte, ist kein Zwang bei uns im Land, weil es sich unterm Strich lohnt und weil ich dann vielleicht mein Haus, das ich mir erträume, tatsächlich bauen kann oder meine Wohnung kaufen kann, die ich mir wünsche.
Mir würde jetzt voll reizen, da ein paar Nachfragen stellen und da ein bisschen in die Tiefe zu gehen. Aber ich will kein politisches Interview draus machen. Gehen wir vielleicht wieder ein bisschen aus. Unternehmer sein hat ein bisschen was mit Selbstverwirklichung zu tun.
Hat ganz viel sogar. Hauptgrund für jeden, der sich selbstständig macht, ganz oft. Selbstverwirklichung. Das tun, was einem Spaß macht.
Ja, kann ich bestätigen. Ja? Das ist der Grund, warum ich heute da sitze und das Teil meines Jobs sein kann. Und es hat aber zumindest auch bei mir damit zu tun, dass ich natürlich Erfolg haben will. Das ist jetzt auch irgendwie nicht so überraschend. Und jetzt sieht aber jeder dieses Thema Erfolg unterschiedlich. Weil Erfolg ist bei mir halt weniger Bankkonto, wie es vielleicht noch zu meinen Gründungsjahren war. Das hat sich verändert. Wie ist deine Definition? Wie kommst du?
Von Erfolg? Mhm. Einen Zufriedenheitslevel zu erreichen.
Okay.
Also wir haben das mit der Unzufriedenheit schon vorher gehabt und umso älter ich werde, umso mehr merke ich, ich kann so mit am Ende der Woche sagen, gut was. Ja? Das ist für mich Erfolg. Da geht es auch gar nicht so sehr darum, ist jeder Auftrag, den ich diese Woche mit meiner Firma machen wollte, tatsächlich schon gebucht oder nicht. Mhm. Sondern da geht es wirklich um mehrere Faktoren. Und für mich so einer der ganz großen Erfolgswünsche war immer, zufrieden zu sein mit dem, was man erreicht hat. Mhm. Und das wird immer besser eigentlich, ja. Aber natürlich gibt es ganz viele Dinge, die man immer wieder noch ein Scheiferl dazulegen kann.
Gibt es da so Muster, die sich bei dir irgendwie ergeben haben, um zu dieser Zufriedenheit zu kommen, von der du jetzt gerade geredet hast?
So blöd es klingt, aber ich glaube, es ist wirklich eine Alterssache. da muss ich mal an einen Spruch denken, der ähnlich in die Richtung geht, aber den hat der Altlandeshauptmann Sepp Büringer immer gesagt und den finde ich so schön, der sagt, wer in der Jugend nicht radikal ist, hat kein Herz und wer im Alter noch radikal ist, hat kein Hirn. Und das trifft sehr gut. Also als junger Mensch hat man halt immer das nächste Ziel und der Berg kann nicht hoch genug sein, so vom Gefühl her. Und wenn man älter wird, und jetzt bin ich auch schon in der Kategorie 50 plus, dann hat man schon einige Berge genommen und die Ziele werden einfach ein bisschen andere. Ja? Und das ist eigentlich das, was ich auch als sehr schön sehe, was aber nicht heißt, dass man nicht ehrgeizig bleibt und was man aber nicht heißt, dass man nicht mit seinem Unternehmen das immer erfolgreich sein möchte. Aber man kann sich auch mehr über den Erfolg freuen. Ja? Das ist schon etwas, diese Erfolge, die sich auch einstellen in einem Leben, ob es jetzt das Unternehmerische oder das Private ist, da ist man ja oft Erfolg erledigt, Auftrag gemacht und wo ist das Nächste? Ja? Mhm. Und das habe ich gelernt, dass man da einmal kurz innehalten darf und sich freuen darf. Ganz anderes Thema, jetzt nicht in unternehmerisch, sondern in meiner Funktion als Kammerpräsidentin. Also ich kann mich richtig freuen, dass wir unseren Umbau des Hauses zum Haus der Wirtschaft, wo wir sichtbar machen, was wir eigentlich in diesem Haus der Wirtschaft für die Unternehmerinnen und Unternehmer alles leisten in Oberösterreich, dass das so gut ankommt. Ja, über das kann ich mich heute so richtig freuen, ohne schon wieder über den Umbau des Wifis und die nächsten Schritte zu sprechen.
Ja, Fahrt wird es bei dir ganz sicher nicht. Ohne da jetzt in persönliche Bereiche eindringen zu wollen. auch das wiederholt sich in den Gesprächen, die ich führe, aus eigener Erfahrung. Es sind ja oft die Krisen, die uns dann dazu bringen, dass wir irgendwie entweder einen Hintern hochkriegen oder eine Erkenntnis kriegen, die dann wirklich auch ein Verhalten verändert. Gab sowas bei dir?
Richtige Krisen. Muss ich wirklich nachdenken und auf Holz klopfen. Gott sei Dank nicht. Also es gab nie so Situationen, wo es extrem grenzwertig war. Es war manchmal vom Arbeitseinsatz her grenzwertig. Ja? Also das war schon so, dass wenn du mich gefragt hättest, wo warst du denn jetzt gestern gerade, bei welchem Termin oder was ist da gegangen, ich hätte es nicht mehr beantworten können, weil man so in einem Rad drinnen ist. Also die Belastung war schon grenzwertig manchmal. Und es war auch grenzwertig vielleicht damals, als mein Sohn auf die Welt gekommen ist. Das war, und danach ja, musste ich auch sehr schnell wieder einsteigen. Ich bin nach 3 Monaten dann gleich wieder voll eingestiegen, weil das auch gar nicht anders geht in der Spitzenpolitik, weil man ja das sozusagen diese Funktion über hat. Und das war natürlich, das hat schon geschmerzt. Also das, da wäre man lieber woanders gewesen, ganz oft. Aber es ist gut gegangen und meinem Kind ist gut gegangen. Der Papa war ein Jahr zu Hause, es hat gut funktioniert. Aber ich habe mir leid gesehen, ja. Und das sind eigentlich so die einzigen Dinge, wo ich so richtig mal gespürt habe, boah, jetzt wäre ich lieber woanders oder jetzt würde ich lieber was anderes machen. Oder auch so Erfahrungen, wie es damals war, die Flüchtlingskrise, im 15er Jahr war das. Das war schon, also wie viel Aggression da bei den Menschen oft ich erlebt habe, also wie viel Hass da eigentlich da war auf Menschen, die man gar nicht kennt, das hat mich erschüttert, ja, muss ich schon sagen. Also das hat mich auch geprägt. Natürlich auch die ganze Corona-Zeit. Also das war auch, und da nimmt man auch seine Schäden mit. Also ich habe in dieser Zeit 2020, wie das begonnen hat, da habe ich gerade die Wirtschaftskammer Wahl geschlagen und dann ist wirklich von einem Tag auf den anderen ist die Welt nicht mehr gestanden, die unternehmerische. Mhm. Und ich hatte viele Unternehmerinnen und Unternehmer dann am Telefon, am Ohr, die wirklich verzweifelt waren, die ins Telefon geweint haben, die Sorge hatten, dass ihr ganzes Lebenswerk, alles, auf was sie aufgebaut haben, die letzten Jahre weg ist. Und das waren schon viele, viele Grenzerfahrungen, weil man da wirklich auch rund um die Uhr gelaufen ist und versucht hat, alle kleinen und großen Probleme zu lösen. Im Nachhinein, also ich muss manchmal schmunzeln, wenn man so diese E-Mails, Outlook vergisst ja Gott sei Dank ganz wenig. Und dann kommen wieder diese ganzen Quarantäne-Bescheide und Gründe, warum der Waschsalon bei der Tankstelle XY zusperren muss oder das Blumengeschäft und der Supermarkt offen haben darf und die Diskussionen, die man da rundherum hatte. Und ich habe damals auch einen Hörsturz davon getragen. Also man merkt dann auch körperlich manchmal, wenn es zu viel wird. Also natürlich hatte ich diese Erfahrungen, aber nie so, dass ich mir gedacht habe, da gibt es jetzt keine Lösung oder da kommt man nicht raus. Belastungsschwelle vielleicht manchmal sehr hoch, aber Gott sei Dank immer gut herausgekommen.
Ich meine, jetzt wirst ja du mit 40 Stunden in der Woche wahrscheinlich nicht durchkommen.
Nicht ganz.
das
geht sich bis Mittwoch aus.
da gibt es, ja genau.
Nicht bis Dienstag.
Auf genau das wollte ich jetzt hin, Michi Häufig, genau. Aber trotzdem braucht man ja irgendwie dann auch diese Oasen, wo es dann trotzdem einmal sein darf und man nicht ständig auf Abruf steht. Was ist dein Zugang? Also ich habe von Raufahren bis Meditieren schon alles gehabt.
Also bei mir ist es tatsächlich das Wochenende bei meiner Familie. So banal das klingt, so wertvoll ist das. Und es ist immer die Frage, sehe ich es als Belastung, zu arbeiten oder erreichbar zu sein? Und ich sehe es eigentlich in 80% der Fälle nicht als Belastung. Ja? Sondern das ist ja auch interessant und spannend, ob man jetzt als Unternehmerin, was bei dem einen Projekt, das gerade kurz vor der Vergabe steht, ob wir es schaffen oder nicht und was wir noch tun können, damit wir den Auftrag machen oder nicht machen. Das ist ja lustig. Ja? Mhm. Und genauso auch in der Interessenspolitik. Natürlich, da musst du immer up to date sein. Du musst wissen, wie hat der Präsident Trump geschlafen, was erzählt er gerade wieder über seine Zoll-Ideen, die er hat. Also da kannst du halt nicht immer eine Woche lang keine Zeitung lesen. Ja? Das ist halt, das gehört dazu. Manchmal, ja, ganz klar, würde man gerne mal sagen, jetzt lasst mir mal anklären und interessiert mich nicht. Aber das würde ich eh nicht aushalten, ganz ehrlich. Also ich glaube, ich bin ein Mensch, der auch das sucht, dem sonst sehr schnell langweilig werden würde. Und so gesehen geht das eigentlich recht gut.
Jetzt habe ich auch da so ein Muster, das sich auch über die Gespräche so ein bisschen durchführt, so die sehr stark unternehmerisch geprägten sagen recht oft so ähnliche Dinge wie du, so mit Arbeit belastet mich nicht, Arbeit gehört dazu. Das bringt jetzt unweigerlich dieses Work-Life-Balance-Thema auf. Woran glaubst du, liegt es denn, dass es ja trotzdem viele Menschen gibt, die offensichtlich halt nicht so gerne arbeiten gehen, weil sonst hätten wir ja nicht diese Diskussion ständig da. Ich für mich habe irgendwann entschieden, okay, ich will mein eigener Chef sein, das ist die Lebensform, die für mich am besten passt. Ich vermeide tunlichst, wo wieder in Anstellung zu gehen und habe halt für mich einen Weg gefunden. Jetzt können wir aber nicht alle selbstständig werden. Woher glaubst du, kommt das? Weil es wird ja auch jüngere Generationen fordern, angeblich. Auch da habe ich schon junge Unternehmer da sitzen gehabt, die ganz anders ticken, wie das, was man so von einer Gen Z beschreiben will.
Ich glaube, das ist so eine Gegenbewegung. Es war früher, also ich bin noch so erzogen worden, wenn es um Arbeit geht, also du kannst nicht als erstes haben gehen, das geht gar nicht. Also wäre ich vor meiner Kollegin aufgestanden vom Schreibtisch, das wäre gar nicht gegangen. Also es wäre also einfach so dieses fleißig zu sein, als wäre das mit, es ist mir mitgegeben worden, da würde ich das nicht, würde ich mich nicht wohlfühlen, das ginge nicht. Auf der anderen Seite hatten wir natürlich, glaube ich, auch so Bewegungen, wo das überzogen worden ist, wo Menschen ganz viel nur gearbeitet haben und wo für privat und sonstiges nichts übrig geblieben ist. Familie vor allem, Männer vor allem, die ihre Vaterrolle eigentlich gar nicht gelebt haben, dann oft erst die Opa-Rolle, in der sie aufgegangen sind. Und da ist etwas verloren gegangen. Und da haben halt wahrscheinlich viele Kinder gesagt, na, so mache ich es mal sicher nicht. Ja. Und ich glaube, das ist so eine Gegenbewegung, die da ausgeschlagen hat. Die junge Generation fragt ganz stark nach dem Sinn. Das hat die Generation, meine Elterngeneration sicher nicht gefragt, sondern die haben gesagt, okay, was ist zu machen, das machen wir. Wo kann ich Geld verdienen, damit ich mir Wohlstand aufbauen kann? Und da war es nicht so wichtig, macht die Arbeit jetzt Sinn, sondern da hat es geheißen, wie viel verdiene ich dort und wie viele Stunden darf ich arbeiten, ja, damit ich das sozusagen nach Hause trage. Da waren die Ziele einfach andere. Heute sind wir in einer Wohlstandsgesellschaft. Die jüngere Generation ist oft sehr gut versorgt von den Eltern und Großeltern. Dementsprechend ist da schon einmal andere Zielsetzungen sind da schon mal da. Weil eben abgesichert. Und das darf man nie vergessen. Es macht einen Riesenunterschied, ob ich abgesichert bin, weil ich vielleicht gratis wohnen kann, weil ich vielleicht sogar ein Haus mal erbe oder ob ich mir das erst aufbauen muss. Das sind schon mal zwei ganz unterschiedliche Dinge. Und die junge Generation fragt ganz stark bei Jobs und bei Arbeit, was ist der Sinn dahinter? Ja, mein Einsatz, für wen mache ich das? Für irgendeinen internationalen Konzern, den ich nicht kenne, der für mich nicht die Werte vertritt, zu denen ich stehe, das mache ich einfach nicht. Ja? Und das finde ich ja gut, also diese kritisch auseinandersetzen. Nur wir müssen auch zu der Jugend trotzdem ehrlich sein und sagen, von nichts kommt nichts. Dass wir alle gratis auf die Uni gehen können, dass man jeder eine gratis, unter Anführungszeichen, Krankenversorgung in Anspruch nehmen kann, dass man Pensionen kriegt am Ende seines Berufslebens, das muss irgendwer mal verdienen vorher. Das heißt, auch diese Botschaft ist ganz wichtig, dass man das der Jugend mitgibt und damit auch sagt, okay, es kann sein, dass du jetzt mit einer 4-Tage-Woche mit 30 Stunden nach dem Studium, wo die Gesellschaft für dich das bezahlt hat, darf man ja nicht vergessen, alle haben bezahlt, dass jemand studieren kann, kann sein, das reicht. Nur was ist, wenn irgendwas passiert? Wenn es dich da mal aus der Bahn wirft, ja, wenn jetzt eine Wirtschaftskrise daherkommt oder was auch immer, Waschmaschine kaputt ist, wer zahlt das dann? Ja? Also dieses auch für sich selber vorzusorgen, war früher viel wichtiger als wie heute. Und ich glaube, da müssen wir einfach in einen ehrlichen Diskurs treten. Und dann kann man gerade junge Menschen, die sehr intrinsisch auch motiviert sind und die, das glaube ich nicht, dass junge Menschen nicht mehr arbeiten wollen und sowas, das sehen wir gar nicht. Aber auch diesen Sinn mitzugeben und auch zu sehen, es zahlt sich aus, sich reinzuhauen, dann funktioniert das schon, davon bin ich überzeugt. Mich würde belasten, wenn du jetzt zu mir sagst, Doris, morgen machen wir eine Radeltour, jetzt fahren wir auf den, weiß nicht, auf welchem Berg rauf. Und das wäre für mich Stress. Also viele machen sich ja dann nicht den Arbeitsstress, sondern den Freizeitstress, weil sie dort so ehrgeizige Ziele haben. Ja, also es tauscht vielleicht das eine gegen das andere.
Wenn ich richtig rechne, ist dein Sohn 13.
Der wird heuer 13, genau im September.
Wie bereitest du denn den vor?
Aufs Leben?
Ja.
Genau so, dass man, dass er auch sieht und auch lernt, dass Fleiß wichtig ist, dass man lernen muss in der Schule, dass es nicht egal ist, welche Note am Ende des Tages im Zeugnis steht. Aber wenn man sich anstrengt, dass es ganz sicher, dass in Ordnung ist. Also nicht nach dem Motto, du musst lauter Eins im Zeugnis haben, sondern streng dich an. Zeig, dass du es gut kannst, dass du die wirklich, dass du wirklich lernst. Geschimpft wird er nur dann, wenn er nichts da hat. Aber sonst kriegt er, glaube ich, sehr gut mit, dass fleißig sein und auch etwas zu haben, was einem Freude macht und Spaß macht, ein ganz wichtiger Wert im Leben ist. Zurzeit liebt der Volleyball, das ist sein ganz persönliches Highlight des Tages, wenn er Volleyball spielen kann. Das ist sein und Schule ist halt Schule, aber trotzdem gehört es dazu, dass man sich dort anstreckt.
Mein Sohn ist ein bisschen jünger wie deiner, der ist 7 und ich komme jetzt so mehr und mehr drauf, dass ich die Welt, in der er aufwächst, tatsächlich zeitweise nicht verstehe. Bei ihm sind es natürlich noch andere Themen als bei einem 13-Jährigen, aber hast du das Gefühl, dass du noch alles verstehst, was in dieser Welt so unterwegs ist?
Ich versuche es zumindest, ja. Es ist vielleicht jetzt ein bisschen blauäugig zu sagen, ja. Aber ich glaube, dass ganz wichtig ist, dass man sich auch mit diesen Welten auseinandersetzt, mit den Freunden der Kinder auseinandersetzt, auch immer wieder nachfragt, was denn so sich abspielt in Schule und rundherum. Das sind zwar manchmal mühsame Gespräche, weil so nach dem Motto, was war halt in der Schule? Nix.
Nix, genau.
War irgendwas Besonderes? Nein. Also die Einsilbigkeit, die lernt man, aber die Mama ist sehr hartnäckig im Nachfragen. Und ich glaube, das ist wichtig. Ich glaube, man muss wirklich gerade bei Kindern da ganz viel nachfragen, um tatsächlich zu wissen, was spielt sich gerade ab, was ist los, geht es ihnen gut? Ja, also das ist eigentlich so, dass die Mama wahnsinnig lästig.
Ja, ich kenne das auch, Papa, ich mag nicht mehr reden. Das ist relativ geflügelt bei uns. Ganz allgemein, wie muss ein Tag bei dir laufen, dass du am Abend sagst, heute ist richtig gut gelaufen?
Muss viel weitergehen.
Okay.
Ja, also ist dann gut gelaufen, wenn ich bin wirklich noch dieser klassische To-Do-Listen-Schreiber. Ich hab einerseits natürlich einen sehr dichten Terminkalender, andererseits aber habe ich daneben immer auch so meine Dinge, die zu erledigen sind oder die ich erreichen will oder die ich will, dass ich selber mache oder auch bei meinen Mitarbeitern, dass wir sagen, okay, da können wir wieder Hacker setzen. Und wenn da ganz viele Hacker sind auf dieser To-Do-Liste, dann geht es mir gut.
Kommt mir vorstellen, das sind längere Listen.
Ja. Und da gibt es ein paar Bücher sogar. Für jeden Bereich habe ich sogar noch mein eigenes Büchlein, ob es jetzt halt meine interessenspolitische Kammerthemen sind, die politischen Themen, die man da immer wieder sich auch vornimmt und aufschreibt, genauso in meiner Firma. Was ist da jetzt gerade in meinem direkten Zuständigkeitsbereich, operative Themen auch bei mir im Unternehmen, die zu erledigen sind und die abgehackt werden. Oder auch die ganz persönlichen, wann ich wieder zum Zahnarzt gehen muss, dass ich das nicht übersehe und solche Sachen.
Das weiß ich von meinen Wifi-Teilnehmern, die sind immer total enttäuscht. Ich bin natürlich ein digital ausgeprägter Mensch, sieht man jetzt so mit iPad und so weiter, aber meine To-Do-Listen und meine Planung ist haptisch mit schöner Füllfeder und Organizer. Und wenn sie mich dann fragen, wie machst du denn das? Und ich zeige ihnen dann wirklich so einen altmodischen Filofax. Aber die Haptik ersetzt halt einfach nichts,
ja, meiner Meinung nach. Weil man beim Schreiben denkt, ja. Und weil das halt dann trotzdem irgendwie auch gefestigter wird, die Dinge. Also ich mache das sehr gerne und das werde ich auch künftig machen. Also bei mir wird Papier immer bleiben.
Jetzt sitzt du ja öfter Menschen gegenüber, die Fragen an dich haben, ob das Journalisten sind, ob das Podcaster sind. Was würdest du denn ab und zu wünschen, dass gefragt wirst, aber diese Frage kommt einfach nie.
Boah, das habe ich mir noch nie gedacht. Also es kommen so viele Fragen, dass man eigentlich nie gedacht habe, dass da irgendwas ausgelassen worden wäre.
Jetzt haben wir so knapp eine Dreiviertelstunde gesprochen. Was soll denn bleiben von dieser Sendung? Was war so die Botschaft, was du sagst, wenn das hängen bleibt bei den Menschen, die hier zuhören, das war da wichtig.
Es ist um sehr viel Privates gegangen, um das, wer ich bin und wie ich meinen Weg gemacht habe. Was so hängen bleiben, eigentlich so hängen bleiben, dass hoffentlich eine angenehme Dreiviertelstunde hatten, dass sie uns gerne zugehört haben. Vielleicht, dass sie darauf verlassen können, wenn sie Unternehmerinnen und Unternehmer sind, dass es wirklich Menschen gibt, die sich für sie ins Zeug hauen. Ja, mhm. Das ist mir eigentlich eine ganz wichtige Botschaft. Ich mache diesen Job ja, so wie auch andere sich ehrenamtlich in Funktion, ob sie Feuerwehr ist oder irgendwas, oder beim Roten Kreuz. Für mich ist es immer die Interessenspolitik gewesen, ob es die junge Wirtschaft war oder jetzt in der Wirtschaftskammer. Weil ich es einfach für wichtig halte, dass sich Menschen engagieren, über den eigenen Tellerrand hinaus und dass sie sich auch einbringen. Also mit am Tisch zu sitzen, wenn Entscheidungen getroffen werden, ist zwar nicht immer im Sinne von lustig, weil natürlich nicht 100% Doris ist und man dann auch Verantwortung dafür trägt. Aber es macht einen Riesenunterschied, ob man dabei sitzt, seine Argumente, seine Themen einbringt oder nicht. Und ich möchte ganz viele Menschen begeistern, sich mit an den Tisch zu setzen und sich einzubringen und für seine Ideen auch zu kämpfen.
Dann lassen wir das jetzt nachhallen. Mhm. Danke vielmals, dass du dich einlassen hast auf dieses Format, das vielleicht nicht so ganz typisch ist. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Dankeschön für die Einladung.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt Business Backstage. Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.